Wir diskutieren gerade, aber bevor wir weiter diskutieren.
Ja, aber herrlich.
Bevor wir weiter diskutieren.
Was passiert?
Feuer frei. Und ist denn Diskutieren nicht das Inhaltswertvollste von Podcasts von mehr als einer Person gleichzeitig? Ja, doch. Eigentlich doch die hervorragendste Ausgangsbasis für das, was wir heute vorhaben. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier sind wir wieder mit Fotografie to Good. Wer es im Hintergrund gerade eben schon gehört hat, es ist eine weitere Stimme dabei. Es ist nicht nur der Falk hier. Hi Falk.
Hello.
Es bin nicht nur ich hier, sondern, aha, das Moin verrät, wir haben Besuch. Unser liebevoll Studiopraktikant genannter Gast ist hier und es handelt sich um niemand Geringeren als den aus Bremer und Groth längst bekannten Andreas. Schön, dass du da bist, Andreas Groth.
Totaler Querulant, weil der anfängt zu quatschen, bevor er den Ton hat, weißt du? Ich musste mit den Reglern ein bisschen mehr aufpassen. So. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Moin, Falk.
Wir haben Take Two, habt ihr gerade schon gehört. Wir haben gerade einen kleinen Fauxpas begangen. Die Alexa hat uns weiter Radio Bob NRW gespielt. Geile Musik, aber die war mit auf der Aufnahme drauf.
Ja, richtig gut.
Deswegen haben wir
fast
jetzt nochmal angefangen. Fast ein Pferd. Na, ist es ein Pferd? Radio Bob, also ich habe schon mal überlegt, ob ich die anschreiben soll, ob wir ein bisschen kostenlose Werbung für die machen sollen, weil ich die so gut finde und die einfach bleiben müssen. So. Also ich das muss gestehen, die sehr spät gefunden zu haben und mein Autoradio und inzwischen auch zu Hause Gefühl haben die verändert.
Ja.
So, endlich mal wieder anständige Musik, die quasi im Radio so im Random kommt, die ich nicht streamen muss und so mit Moderation dazwischen. Total gut. Ist aber nicht unser Thema heute. Wir sind heute das erste Mal zu dritt. Den Andreas in der Vorplanung den Studiopraktikanten genannt. Ist nicht ganz so. Es ist genau genommen, hat ja sogar so ein bisschen die Kiste hier geentert, kann man sagen, weil wir haben. Es ist kalt geworden, immer wenn es kalt wird, hat der Michael einen Todesstress, weil dann kommt Karneval näher und dann ist er nur noch irgendwie mit der Band unterwegs oder in wie nennen wir es denn, wie nennt man die Bude, wo ihr da immer euren Kram zurechtsammelt und so.
Ja, wir sammeln immer den Kram da zurecht, wo gerade Platz
Namen.
Ist. Wir
haben, nicht
wir
Lagerhalle.
Das Lager heißt es bei uns eigentlich nur tatsächlich, das weil das auch wirklich kein Probenraum ist, sondern nur ein Lager.
Ja, da muss ja einen schönen Namen
finden. Ja, ne, sag das Lager. Bei uns heißt das auch immer nur das Lager. Wir treffen uns um so und so viel Uhr am Lager.
Ein lautes Lager.
Okay. Ja, manchmal schon. Ja, letztens kam das Ordnungsamt, seitdem ist es nicht mehr so laut.
Jedenfalls. Ups. Jedenfalls. Ach so, vielleicht machen wir eine kurze Vorstellung, weil der Andreas sicherlich in der Fotoszene sehr, sehr bekannt ist, aber trotzdem kann es ja Menschen geben, die da nicht so einen Blick drauf haben. Der Michael hört ja schon raus, ist Berufsmusiker. Berufschaot, Familienvater.
Berufschaot ist
Techniker bei Jomaro, Eismaschinentechniker bei Jomaro. Manchmal. Papa haben wir. Leidenschaftlicher Fotograf in dem Bereich, genauso ein Springer wie ich, der sich für alles interessiert. Ist ein bisschen komisch im Kopf, der kann Sony bedienen und jetzt hat er mir auch noch gerade gesagt, dass er iMovie bedienen kann. Das macht mir auf der einen Seite Angst, auf der anderen rettet er mir jedes technische Problem. Das letzte vor 10 Minuten.
Fast jedes, ja.
Danke dafür. Der Andreas Groth, herzlich willkommen, ist einer der beiden Moderatoren von Bremer und Groth. Wenn ihr die Stimmen nicht so gut auseinanderhalten könnt, ist der ruhigere von beiden. Andreas ist ebenfalls leidenschaftlicher Fotograf, meistens Street, bisschen People, so, ne, kann man sagen, glaube ich.
Ja.
Und Autodidakt, wie wir alle drei hier, kein Berufsfotograf im Sinne von, dass er das gelernt hat irgendwo, doch irgendwo schon, aber dass er dafür einen Schein hat, so, ne. Somit sind wir alle Hobbyfotografen. Ich mag das immer, die Menschen damit zu triggern, weil ganz viele können das nicht ab. Ne? Aber ich finde es super. Wir sind alle drei Hobbyfotografen, behaupte ich. Und Andreas arbeitet wie ich in der Behindertenhilfe, arbeitet wie ich dort im Wohnen, kommt ursprünglich, glaube ich, aus den Behindertenwerkstätten. Ne? Also nicht ursprünglich nein, in dem nein, Bereich. Nein, ganz nein. Ursprünglich kommt. Nein?
Nein.
Du hast ja in den Werkstätten angefangen.
Ich hatte eine kurze 6-jährige Episode in den Werkstätten.
Eine kurze 6-jährige, da bin ich nicht alt genug für so eine.
Das ist relativ kurz.
Ja. Weil ich bin eigentlich Sozialbereich, ich glaube seit 35 Jahren jetzt.
Ach, ich dachte, du wärst in der
angefangen mit der Psychiatrie, dann halt im Wohnen, in Mettmann damals noch.
Ja, in den
damit drüber gesprochen. Benninghof,
ja, genau. Ja, damit drüber gesprochen.
Ja, und dann aber weiter alles mit Wohnen.
Über den Benninghof haben wir gesprochen, weil von meiner Ex-Freundin, die ihr Vater da lange gearbeitet hat, ist für mich auch irgendwie so eine Herzenserinnerung, der Benninghof. Krass, das ist gut, dass wir bei Podcasten, dann kriegen wir unsere persönlichen Missverständnisse mal auf die Reihe.
Dann bei meinem Träger gelandet vor über 20 Jahren.
Wer ist denn dein Träger, das hatte ich geheim.
Die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein GmbH.
Ich finde, das kann man immer sagen. Im Diakoniewerk Essen und Michael ist seine GmbH. Ich finde, das kann man sagen.
Ja, meine GbR nicht ganz so groß. Aber
genau, da war ich.
GmbH gesagt?
Ja, das ganz so weit habe ich es noch nicht gebracht, dass ich so viel Einlage geleistet habe.
Das kleine G kriegst du auch nicht, aber ja.
Nee, noch nicht.
Ja, Andreas, sorry. Also, ja. Jedenfalls auch so ein Sozialfuzzi, wie ich das bin. Und Andreas besucht uns heute, hat diese Sendung sogar geändert. Michael und ich, was ich eigentlich gerade sagen wollte, weil Michael und ich sind gerade im Psychostress gewesen bis heute Morgen. Vorbereitung wäre zumindest ein bisschen tricky gewesen. Andreas sagte, spring zwei Themen mit. Eins wissen wir nicht, kennen wir nicht. Wir sind sehr gespannt, lehnen uns zurück und freuen uns auf die Sendung.
Ja, wir können ja eigentlich schon sagen, dass wir einen Two-Take machen und dass die Überraschung ja eigentlich schon raus ist.
Ja, damit kann man offen umgehen,
finde ich. Ich finde, da kann man offen mit umgehen, weil ihr werdet jetzt ja nicht mehr ganz so voll Begeisterung klatschen. Aber ich überreiche die Gegenstände. Ich habe zwei Gegenstände mitgebracht. Einen für den Michael, einen für den Falk. Die kriegen die nicht geschenkt. Die hätte ich gerne wieder, aber irgendwann, also das hat keinen Stress.
Das hat er gerade schon mal gesagt. Bevor der Michael Vielen fängt Dank. An und ich buche, in der Zeit bestelle ich mir das Buch bei Amazon, dann kann ich es ihm gleich mitgeben.
Nein, weil du, da ist so ein kleiner Auftrag. Also er hat ein Buch, Fisch. Eine besondere Motivation und der besondere Auftrag ist, wenn du es gelesen hast, guck mal ganz hinten auf der letzten Seite. Darum ist das Buch schon ein bisschen abgegriffen.
Das ist ja geil. Das machen wir gleich. Michael, fang du mal an, wie gerade auch.
Ja.
Das
war mir nicht klar. Ja. Okay, alles klar. Ich fange an. Also, was hat der Andreas mir hier gerade überreicht? Vielen Dank erstmal. Das ist das 28mm Blende 2 von Vogtländer. Für Leica M-Mount, aber ich habe mir, weil wir vorher darüber gesprochen haben, natürlich schon einen Adapter besorgt, damit ich es auch an der Sony ausprobieren kann. Ja, wer von euch letzte Woche, Quatsch, vor 10 Tagen, um genau zu sein, meine Sprechstunde bei Dort Damen gehört hat, der weiß, dass 28mm bei mir im Moment ein Thema sind, das noch nicht so ganz zur Vollendung gefunden hat. Und ich habe auch schon angekündigt, dass Andreas mir netterweise angeboten hat, mir dieses Objektiv auszuleihen. Und jetzt, ja, hat er es mir gerade mitgebracht zu unserer Aufnahme. Und ich gehe mal mit manuellem Fokus und ja, Vogtländer-typischem Special-Look so ein bisschen, wobei es jetzt nicht super special ist, aber schon ein bisschen, sie haben schon ihren eigenen
Look. Die haben schon einen Look. Sehr, sehr eigenen Look,
genau.
Vor allem, wer Blendensterne mag.
Lass das doch gleich im Detail besprechen.
Das ist ein guter Tipp.
Ab Blende 4.
Okay, gut zu wissen, siehste mal. Ja, aber genau, das ist auf jeden Fall, ich bin gespannt, auf was für Themen du damit unter anderem hinaus willst, aber ich denke, da werden wir einiges zu sprechen haben, denn wer das nicht weiß, wir haben hier nur manuellen Fokus vor der Nase, das heißt, da kommt das ein oder andere Thema automatisch mit auf den Tisch.
Auf jeden Fall.
Aber lass uns erstmal schauen, was Falk da in der Hand hat.
Ich überlege die ganze Zeit, ob da noch irgendwas drin liegt, ob ich irgendwie lame wirke gerade oder so. Ja. Ich habe ein Motivationsbuch geschenkt. Ist das so? Ist egal. Ja. Ich habe ein Motivationsbuch. Ja.
Also geschenkt, nicht ausgeliehen. Jawohl. Ich bestehe darauf, das wiederzubekommen, nachdem du hinten reingeschrieben hast, dass du es gelesen hast.
Ja, habe ich verstanden. Ich meinte, ob das so ist, dass ich zu lame bin, dass ich dieses Buch bekomme.
Nein. Das ist, weil du dich ganz viel mit Leben tut gut beschäftigst. Und ich...
Ich bin auch total dankbar.
Dieses Buch hat mein Leben grundlegend verändert.
Da bin ich gespannt.
Durch Davon. Vier einfache Säulen, die man ja sein ganzes Leben lang einfach berücksichtigen kann.
Ich nehme euch mal mit rein. Fisch, ein ungewöhnliches Motivationsbuch. Lesen, anwenden, Spaß und Erfolg haben. Der Klassiker unter den Motivationsbüchern. Den Klappentext müsst ihr jetzt kurz ertragen, der erklärt es aber, glaube ich, auch. Fisch verrät das Erfolgsgeheimnis des weltberühmten Pike Place Fischmarktes in Seattle. Die Geschichte zeigt, wie unglaublich wichtig es ist, eine positive Lebenseinstellung zu haben. Das Autorenteam gibt dem Leser 4 schlichte Handlungsmaximen mit auf den Weg, die seine Arbeits- und Lebenseinstellungen revolutionieren werden. Denn wer beschließt, alles, was er ohnehin tun muss, mit Freude zu tun, motiviert sich selbst und kann ein ganzes Team erfolgreich zur Spitzenleistung bringen. Ganz geil, auch so den Autoren zu nennen, ist, glaube ich, immer einfach eine nette Geschichte. Ne? Warte mal, wer hat übersetzt? Wer ist der Autor? Übersetzt ist Stephanie Hutter, Stephen C. London, Harry Paul und John Christensen. Mein Team wird mich umbringen. Oder einzelne Mitarbeiter von uns. Die werden dich umbringen. Die mich nicht.
Warum wollen die alle töten?
Ist jetzt natürlich wieder völlig übertrieben von mir und einfach nur, um die Spannung so ein bisschen zu heben. Aber ich habe immer wieder die Situation, dass es große Aufregung gibt um Dienstpläne, Regen, die falsche Hose. Aber auch mal vielleicht auch wirklich ärgerliche Dinge, die für den Moment irgendwie stressig sind, wie vergessene Arztbesuche, platte Reifen, was auch immer. So, also was in so einem Alltag, also Andreas, du kannst noch ein bisschen mehr fühlen als der Michael, aber am Ende sind es die Probleme, die wir alle im normalen Leben haben in unserem Job. Und da gibt es halt die Möglichkeit, sich drüber aufzuregen oder halt auch nicht. Und gerade im Team, da sind wir halt bei der Arbeit und ich versuche mir da eine schöne Zeit zu machen. Ich habe gar keinen Bock darauf, mit Bauchschmerzen zur Arbeit zu fahren. Das hatte ich auch schon häufig und will es nicht nochmal haben. Und das heißt, wenn ich dann da auf einen platten Reifen treffe oder merke, dass jemand einen Arzttermin vergessen hat, dann erinnere ich mich daran, weil ich zuletzt was vergessen habe und reg mich darüber nicht auf. Und wenn jemand anders steil geht, dann versuche ich ganz häufig irgendwie einen anderen Weg zu finden. Und ich rede nicht von Schönreden, sondern du findest in vielen Dingen wirklich was Nettes. Der vergessene Arzttermin ist die Chance für einen Kaffee und einen Kuchen, den derjenige schon ewig nicht mehr hatte. Und dann ruft man beim Arzt an, im Notfall ausgenommen natürlich, macht einen neuen Termin und macht sich einen schönen Vormittag für die Zeit, die der Arzttermin gedauert hätte und geht mit demjenigen oder derjenigen einen Kaffee trinken. Und auch das ist bei uns Arbeit. So. Und ich habe immer wieder die Situation, kürzlich erst, ich sage jetzt den Namen nicht, aber ich mag dich. Sie steht vor mir und sagt, boah, ey, dass du immer alles ins Positive drehen kannst und du meinst das auch noch so. Und wenn das jetzt mit diesem Buch hier und so liest, sich das noch schlimmer wird, dann kommen die zu dir, mein Freund. Und dann kriegst du echt
Ich glaube, das wird wesentlich schlimmer, obwohl eine der vier Säulen ist anderen was Gutes tun. Mhm. Damit machst du es dann wieder wett.
Verstehe ich nicht. Beim Podcast Essen gibt Ärger, habe ich gehört.
Ja, solange du
das gesagt hast. Barbara Schöneberger isst bei jeder Podcast-Sendung gefühlt eine Tüte Chips, das ist ja Hammer. Was meinst du, hinter sich ihr was Gutes tue? Oder wie?
Ja, eine der vier Säulen ist, dass du anderen Menschen was Gutes tust. Ja, insbesondere, wenn es dir schlecht geht, gehst du hin und suchst dir jemanden, den es vielleicht noch schlechter gibt. Geht.
Naja, so Dinge finde ich völlig geil. Ja,
tust genau. Dem was Gutes, weil dann geht es dir automatisch auch besser. Mhm. Das ist so, das funktioniert.
Ja, klar funktioniert das. Also, ist jetzt für mich, ich möchte jetzt nicht sagen, ist jetzt schwierig immer, ne? Aber so lebe ich es tatsächlich. Also gerade jetzt, auch gestern habe ich euch ein bisschen vollgeheult, wie sehr ich im Stress bin und guck gerade dann, so gerade gestern im Spätdienst auf der Wohnung und so, dass du noch irgendwas tust, dass eine Sinnhaftigkeit dabei bleibt, dass du nicht irgendwann das Gefühl hast, nur noch diesen Stress wegzukämpfen. Das macht halt keinen Sinn. Gerade wenn es richtig schlimm ist, wir kommen gleich wieder zurück zur Fotografie, tut gut, habt keine Sorge, der Michael hat ein Objektiv. Gerade wenn es richtig schlimm ist, hast du ja die Möglichkeit, entweder dich dem reinen Kampf zu ergeben, oder zu schauen, und meistens ist es so, weil selten kämpfen wir um unser Leben. Das passiert leider in unserer Welt auch, aber in der Regel fühlt sich unser Kampf nur so an, als kämpfen wir um unser Leben. Und wir haben immer die Möglichkeit, an irgendeiner Stelle nochmal was Gutes zu tun. Und wenn wir beim stressigen Einkauf der Kassiererin mal in die Augen schauen und wirklich sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, anstatt einfach so daher zu floskeln. Und diese Kleinigkeiten sind ja schon was Gutes. Ja, so und
total.
Ich bin gespannt, freue ich mich. Ich finde,
also dieses Buch ist einfach auch auf die Fotografie übertragbar.
Ja.
Viele haben schon mal, habe ich in letzter Zeit öfters gehört, so ein Motivationstief. Mhm. Ja, und wenn die Situation so ist, wie sie ist, kann man ja nicht unbedingt was dran ändern, außer seine Einstellung.
Absolut.
Und das wäre die erste Säule.
Ja. Ja, nach der lebe ich tatsächlich sehr stark sogar. Ja. Die Reaktion auf die Dinge ist das Ding, was die Dinge verändert und nicht, dass die Dinge weg sind. So.
Spaß zu haben und nicht immer alles ernst zu nehmen und nicht immer das Beste zu verlangen, wäre die nächste Säule.
Wir haben die Vorhänge, die Audiovorhänge offen gelassen, um eine schönere Zeit zusammen zu haben.
Und Spaß
das wäre besser im Klang. Ja.
Spaß zu haben in der Fotografie ist auch hervorragend.
Ja.
Wer unsere letzte Folge über Raymond Roth gehört hat, da gehört das auch zum Thema gewesen. Anderen was Gutes tun, vielleicht mal ein Bild zu verschenken.
Ja, voll.
Und Präsenz, fokussiert zu sein, sich nicht ablenken zu lassen.
Wobei ich da zwiegespalten bin, aber wir
werden dieses Buch
lesen und da kann man vielleicht.
Wenn du es gelesen hast, man kann das alles auch auf die Fotografie anwenden.
Vielleicht machen wir Follow-up bei Leben tut gut, schauen wir mal. Jedenfalls finde ich, dass viele Dinge auch diskutierbar sind, weil, und das finde ich total wichtig, so gut wie nichts ist absolut, weißt du? Und ganz häufig trifft es zu. Aber gerade dieses fokussiert bleiben, das ist so ein Punkt, wo ich immer wieder merke, den kann man auch falsch verstehen. Ne? Oder dieses,
es geht um deine Präsenz. Es geht um deine Präsenz. Ja? Ja, so aber, wie jetzt hier, wir haben alle unser Handy auf Flugmodus.
Nein.
Außer du vielleicht, aber eigentlich sollten wir, das haben wir vorher so abgesprochen.
Nichts ist absolut.
Die Handys ausmachen oder auf Flugmodus schalten und...
Ab da gibt es keine Störgeräusche, deswegen nicht mehr zu Händen und ich sehe trotzdem, was passiert.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber damit wir hier auch unseren Fokus nicht verlieren, damit wir präsent bleiben.
Ja, voll.
Und das finde ich sehr richtig und wichtig.
Das ist so.
Absolut.
Ich versuche etwas querulantisch an der Stelle nur immer noch die andere Perspektive drin zu halten. Die ist mir total wichtig.
Ja, du machst jetzt hier den Thomas.
Also wir haben Thomas, lieben Gruß, wir lieben dich alle, aber wir haben gerade am Tisch hier schon philosophiert, dass jeder seinen Thomas braucht. Nee, so meine ich es nicht, Andreas, gar nicht. Ich will jetzt hier nicht deine Gedanken zerstießen oder so. Du hast schon recht. Es gibt aber immer noch die andere Perspektive. Und
ja.
Ich habe sehr, sehr schmerzlich gelernt, vor gar nicht so vielen Jahren, wie ich das gerne hätte, dass ich mit meiner Perspektive und Meinung immer eine Gegenperspektive erleiden muss quasi. Und dass das kein Leid ist, sondern total wertvoll ist. Das ist noch nicht so lange in meiner Erfahrung, ist in meinem Erfahrungsschatz. Und ich hatte, lieben Gruß an den Andreas an der Stelle, du kennst ihn, Andreas Heller.
Ach so, ja.
Lieben Gruß, Andreas hat ganz viele Jahre mir, wenn ich fertig war mit der totalen Faszination, für was auch immer, gesagt, sehe ich anders. Immer. Also immer so übertrieben, aber Andreas ist schon jemand, der am Anfang dachte ich, was hat er gegen mich? Wir sind doch Freunde, seitdem wir 15 sind. Und so ist es nicht. Er hat aber die Liebe zur anderen Perspektive und die habe ich von ihm gelernt. Da habe ich schon die ersten Podcasts aufgenommen gehabt, zumindest bei den Fotologen, da habe ich von ihm immer und immer wieder genau das bekommen. Wir sind in total heiße Diskussionen gekommen, die habe ich so heiß werden lassen, bis dass ich verstanden habe, okay, krass, diese andere. Und seitdem bin ich sehr stark auf der Suche nach der anderen Perspektive und habe für mich sehr viele Missverständnisse aufgeklärt. Zum Beispiel die Geschichte mit mach dein Ding zu Ende. Die Geschichte mit bleib auf deinem Weg. Das ist alles Bullshit. Ja, manchmal gibt es Leute, die natürlich irgendwie schlauerweise sich mal in irgendeine Richtung konzentrieren sollten. Aber es ist genauso divers wie unser Arbeitsfeld oder das gesamte Leben. Mhm. Wenn du auf deinem Weg bleibst, das als Beispiel zu nehmen, bevor wir dann wirklich in die Fotografie wieder rutschen. Wobei, das ist auch übertragbar auf die Fotografie. Ne? Gab es auch schon ein paar Mal, wenn du auf deinem Weg bleibst, hast du die große Gefahr, dass hinter dem nächsten Hügel die Abbiegung ins Gegen geht. Und dann stehst du da.
Ne? Also, vielleicht sprechen wir auch in dem Buch mehr von der Präsenz im Moment.
Das ist Achtsamkeit, ja.
Ja, dass ich, 100%. Wenn ich mit dir im Gespräch bin, bin ich mit dir im Gespräch und dann braucht kein Handy zu klingeln.
Ja.
Gar nichts, dann kann kein anderer dazukommen, dann wird abgeblockt, weil ich bin mit dir im Gespräch. Diese Präsenz ist wahrscheinlich ein bisschen eher gemeint.
Okay, wenn das so konkret gemeint ist, dann kann ich da auch keine Gegenposition bringen, weil ich weiß, sehr, sehr viel im Allgemeinen Aussagen
unterwegs
und die nehmen Leute gerne mit.
So. Nein, um Gottes Willen, das ist mehr so präsent im Moment.
Okay, wir müssen mehr persönlich aufnehmen, weil ich gerade feststelle, dass wir gucken uns so viel in die Augen, dass ich das, also ich finde es nicht normal und ist mir egal. Ne? Es ist schön, wenn wir uns sehen, viel geiler als bei Wire.
Ja.
Aber auch wenn Andreas jetzt mal da hast, wir haben uns ja in letzter Zeit erst ein paar Mal gesehen, aber trotzdem ist es so, dass es was ganz anderes ist, wenn du dir auch im Dreiergespräch in die Augen schaust,
total,
als wenn du bei Wire bist. Also das mal kurz in Klammern dazwischen. Danke für das Buch, geliehen, habe ich verstanden. Mein Exemplar ist bereits auf dem Postweg unterwegs, wird morgen kommen. Und da werde ich das nicht weiter kaputt machen und werde dann aber am Ende gerne unterschreiben und bin ganz gespannt. Ja. Klingt gut.
Ist gut. Verlass dich drauf.
Okay, ich bin mindestens genauso gespannt auf die 28 mm, ehrlich gesagt, weil das eine Brennweite ist, die mich gerade auch ein bisschen bewegt, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, da sind mehrere Themen drin versteckt. Ich weiß gar nicht, welche wir davon alle aufgreifen wollen. Klar, auch diese 28 mm F2 als Brennweite und als Blende. Aber ich finde das auch total spannend. Der Kauf eines Vogtländer-Objektives hat bei mir ganz viel ausgemacht. Da ist ganz viel passiert.
Eines Vogtländer-Objektivs oder eines Entschuldigung.
Eines Vogtländer-Objektivs,
ja. Sorry, reinrülpsen. Der Kauf eines Vogtländer-Objektivs, oder der Kauf eines Vogtländer-Objektivs, was du an deine Leica schraubst. Also was?
Nein, der Kauf eines Vogtländer-Objektivs für meine Fuji X-T5.
Ah.
Ja.
Ah. Hast du die noch?
Direkt, nein, die habe ich nicht mehr. Ich habe noch meine X-T2, als Satteltaschenkamera, als unverwüstliches Gerät, was leider gerade defekt ist. Also der
leider nicht so unverwüstlich, wie er war.
Ich kann auch Fotos machen, halt nur durch den Sucher, der Monitor, das Kabel ist gebrochen. Aber der Plan steht, sie einzuschicken und sie reparieren zu lassen. Aber das hat sie verdient. Und ich hatte mir ein natives Objektiv dafür gekauft, auf der leider nicht mehr stattfindenden Fotopia. Und dieses Objektiv hat mich unglaublich gerockt. Und irgendwann klopfe ich mir mal selber auf die Schulter, bin ich auf die Idee gekommen, ich brauche noch einen Focal-Länder. Und jetzt kaufe ich mir aber eins mit einem M-Mount und adaptiere das. Es gibt immer wieder böse Zungen, die sagen, durch einen Adapter verlierst du. Aber ich finde,
das stimmt nicht.
Das machst du garantiert bei AF-Linsen.
Nee, Moment, ist das ein optischer Adapter, der eine eigene Optik? Ja. Oder ist das nur ein mechanischer Adapter?
Nur mechanisch.
Ja. Man verliert nichts. Das ist praktisch nicht möglich.
Wenn du jetzt AF hättest, würdest du Fokusgeschwindigkeit eventuell einbüßen. Aber
ist bei Canon auch
nicht. Habe ich ja gar nicht. Bloß die schlaue Idee war einfach, wer weiß, ob du bei Fuji bleibst. Den Rest deiner Tage. Und das Schöne ist einfach, du kannst diese M-Mount-Linsen an jedes System adaptieren. Also an jede spiegellose Kamera, weil die einfach einen relativ kurzen Abstand haben. Mhm. Wenn du sonst Altglas adaptierst, hast du immer den Spiegelkasten gehabt und du adaptierst jetzt eine spiegellose Kamera. Das heißt, du hast immer so einen riesengroßen Adapter. Mhm. Da sieht ein Weitwinkelobjektiv auf einmal aus wie ein Tele.
Mhm. Ja.
Ja, und das hast du bei denen eben nicht. Bei denen nicht und auch bei den M39 Schraubobjektiven. Da habe ich gerade eins auf meine M adaptiert. Mhm. Ja, das ist ein ganz dünnes Blech, dieser Adapter. Und da hast du dann wirklich ganz klitzekleine Objektive mit einer Performance, die unglaublich gut ist und die keinen Platz machen und die nicht schwer zu tragen sind.
Ja. Ich finde ja, da könnt ihr mir mal reinhelfen, bevor ihr euch da reinnördet, weil ihr habt ja miteinander vor allen Dingen dieses Thema damit viel lauter als mein Thema mit 28 mm, aber helft mir mal durch mein Designproblem. Also ich habe ja immer Streit mit meinem Gehirn und meinem Herzen, weiß ich nicht, wo das genau verankert ist. Wenn ich mir ein Buch kaufen soll, ich bin froh, dass du es mitgebracht hast, hätte ich nie gekauft, Design ist scheiße. So, und das ist ja total behämmert. Ja. Bei Menschen passiert es nicht. Ich finde Menschen super faszinierend und wunderschön, die vielleicht nach irgendwelchen Vogue oder was auch immer, also nicht Vogue wie Vogue, sondern wie die Zeitschrift, nach irgendwelchen Idealvorstellungen für Menschen vielleicht nicht so schön sind. Da habe ich es ganz anders. Da schaue ich in die Augen, da höre ich mir eine Stimme an, da sehe ich was, da sehe ich Ausstrahlung oder vielleicht auch Ruhe und all diese Dinge. Ein Buch muss schön sein, aber ich will es ja nur lesen. Warum muss das schön sein? Und bei einem Objektiv in der Kamera ist das genauso. Und ich hatte diverse Objektive an meinen Kameras, die ich nicht benutzen konnte, mit super geilen Ergebnissen, weil sie nicht gut aussahen. Da drüben steht gerade ein Leica 90mm R-Objektiv, was echt ein schönes Glas ist, adaptiert auf meiner EOS R.
Furchtbar.
Es funktioniert nicht. Das kleine
wegen
Ding
diesem fetten an diesem Adapter?
Nee.
Weil so ist es bei mir.
Ja, nein, weil das Objektiv so klein ist an dieser so großen Kamera und es sieht optisch einfach schlimm aus. Und
verrückt.
Kann ich nicht benutzen. Ist für mich unmöglich. Ist wahrscheinlich ein sehr gutes Objektiv, könnte das Beste der Welt sein, 90mm 2.0 oder 2.8, ich weiß gar nicht, aber also geiles Teil, eigentlich eine Traumporträtbrennweite, ist für mich nicht nutzbar, weil es nicht gut aussieht. Und wie geht das? Weil es ist ja auch so, dass die Vogue-Länder sehen ja an der M cool aus, weil sie die gleiche Größe haben wie die M-Objektive, dann ist ja alles gut.
An der SL sehen die aber auch klasse aus.
Nein. Als ich dich in der SL gesehen habe, wir haben uns in Duisburg gesehen. Ich habe mich so gefreut, dich zu sehen. Ich dachte, boah, der ist ja mutig, der Junge, der mit so einer Kamera, mit so einem Objektiv rumläuft. Das sah so schlimm aus.
Ja, weil das funktioniert so gut.
Ja, und die Aussage ist ja auch sehr pauschal, muss man sagen. Ne?
Die ist total provokativ,
ja,
die ist total
ja mein Gehirn.
Absolut.
Genau, also weil auch Vogtländer ja eine unglaublich große Spreizung an Designs hat. Ne? Du hast ja. Also das hier sieht komplett anders aus, ganz anders als mein 40mm Nocton, das ungefähr doppelt so groß in alle Richtungen
ist. Die sind super schön, darum geht's doch gar nicht.
Nein, aber ich meine nur,
es gibt das gleiche Objektiv mit den gleichen innerlichen Werten auch nochmal in einem anderen Design.
Das ist mir egal. Ich finde die kleinen Objektive, ich finde es so schade, daran ändere ich aber nichts, dass das kleine Objektiv an den großen Kameras so toll arbeitet und so schlimm aussieht. Und dann fällt deswegen für mich ein komplettes Bedienfeld. Die haben ja dieses 50mm 095 Metacon, haben sie ja so groß geprügelt, dass ich auf der EOS R ja da vorne einen Ziegelstein dran habe. Das sieht super gut aus. Das gleiche Objektiv gibt es bestimmt mit einer ähnlichen Brennweite 1-2 oder so, dann ist es so groß wie so ein M-Objektiv und sieht ganz schlimm aus. Und egal, das ist nur in meinem Kopf. Gehen wir mal in die fotografischen Themen, weil da
schon
Geschmackssache.
Genau, und wie gesagt, es gibt ja, also nicht alle Vogtländerlinsen sind ja so klein, ne? Und es hängt ja dann auch von deiner Kamera ab, was da für ein Mount dran ist. Also die ganzen E-Mount-Linsen, die Vogtländer für Sony baut, die sind alle nicht so klein, weil die Bodies halt auch
die
nicht
haben,
so klein sind.
Okay, dann bin ich
du kennst ja mein 40mm, das ist so groß wie ein normaler Win 50 1.8 ja, von Canon, von Sony oder so. Ne?
Das stimmt. Ist ein Körper, ganz, ja.
Ja, stimmt.
Relativ, ja. Es passt an der A7 III halt super, an der A7C sieht schon fast wuchtig aus.
Echt?
Ja.
Aber an der A7 III braucht das halt komischerweise.
Ja, durch den Sucherhügel sieht es sonst irgendwie...
Aber lass uns ganz kurz vielleicht diesen Sidestep machen, das fände ich jetzt schon interessant, weil sonst habe ich jetzt auch nur rumgemeckert. Ich kriege ein Buch über positive Sicht und meckere erstmal eine Runde rum. Mich würde es wirklich interessieren, wie sehr euch sowas wie Optik und haptische Reizbarkeit, Inspiration und so... Also reicht euch, wenn eine Kamera super gut funktioniert, ist mir nämlich fast egal. Also ich bin ja total verrückt. Für mich ist,
also
für mich muss sie ja
nur zu helfen. Michael jetzt ja sagen, ne?
Genau.
Das hat bei mir seine Grenzen tatsächlich. Wieso? Warum? Ich finde die Sony auch schön, aber ich weiß aber, worauf. Ich fühl diese kleine Spitze hier von der Seite. ja, ich habe heute Morgen noch Perima und Groth gehört und habe die ein oder andere Sony-Spitze gehört. Nein, ich bin da auch empfänglich für. Also es gibt auch Kombinationen, die für mich gar nicht passen. Ich habe zum Beispiel als Beispiel von TT Artisan ein 50mm Blende 2 manuell. Das ist ja nochmal halb so lang irgendwie. Das ist super, super winzig klein. Vielleicht ein Tick mehr im Durchmesser, aber es ist wirklich super klein.
Ja.
Das sieht an der A7 III fürchterlich aus. Das kann ich nicht machen. Also es geht super an der A7C geht das, weil die hat ja keinen Sucherhügel, sondern es ist nochmal eine Ecke kleiner und hat so ein bisschen diesen M-Design-Ansatz so ein bisschen. Mit dem Sucher oben links in der Ecke und der Zweifarbigkeit unten schwarz und Silber.
Dann wird die A7C quasi so ein bisschen hübscher und M-mäßiger.
Ja, bisschen, genau, so ein bisschen. Also ich meine, die ganze Fuji-Riege, die beziehen sich ja alle auf Leica von der Designsprache und die A7C tut es halt in Sony-Maßen auch. Und da finde ich, passen so kleine Linsen zum Beispiel besser dran.
Boah, da
als eine A7
viel drin. Diskussionsstoff drin.
Ja, das ist gut, man muss auch mal ein bisschen polarisieren.
Hörerinnen und Hörer, sehr geil.
Gut, dass ihr meine großen Augen gerade nicht seht.
Ich habe sie von der Seite gesehen.
Ja,
ignoriert. Aber ja, die Idee dahinter ist natürlich klar, ne? Du hast oben links den Sucher, wie bei der M.
Ja, ja.
Du hast keinen Sucherhügel, der oben raussteht, wie bei der M. Du hast diese Idee von unten viel Belederung, oben guckt blankes Metall, in dem Fall auch eventuell in Silber raus, wenn du die in Silber kaufst. Ja. Das ist schon, man merkt schon, wo die Inspiration herkam schon. Mhm. Auch wenn, ob das jetzt gelungen ist oder nicht, soll jeder für sich entscheiden, aber
Ich habe sie mir tatsächlich mal angeguckt und wenn Sony, dann hätte ich wahrscheinlich auch zu dir
7C. Ja, die ist schon schön.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall.
Man muss das bedienen, man muss ja irgendwann ins Menü und dann ist Feierabend bei Sony.
Ja, da muss man halt zu Michael fahren.
Das mache ich sowieso schon für jeden Quatsch.
Ja, stimmt. Da kannst du auch mit der Sony rüberkommen. Das ist kein Problem. Da geht es besonders schnell.
Bevor
aber
ich
auf
euch
jeden
alleine
Fall.
Lasse. Achso, bist du nicht fertig. Entschuldigung.
Nö, du kannst gerne einen runden Blaubeeren gehen. Ich halte mich da aber kurz raus, weil ich noch sagen wollte, also es gibt auch eine Grenze bei mir von Design, wo ich dann irgendwie sage, boah, ich pack's einfach. Ich fühle mich nicht wohl damit irgendwie, wenn es nicht bis zum gewissen Grad irgendwie komisch aussieht, dann bin ich auch raus tatsächlich. Ich habe das nicht so schnell.
Aber du hast dann quasi nur den Block weg, wenn es zu wild wird, aber nicht den Block hin, dass du sagst, es muss inspirierend sein.
Ich würde eher sagen, dass ich nicht so eine hohe Schwelle habe, bis es mich inspiriert.
Ah, das ist cool. Ja, was mit dir? Bevor ich hier Franzbrötchen verteile.
Ich bin raus.
Warum? Nein, sowas machen wir nicht. Pass auf, wir sind hier nicht bei Bremer und Rot.
Michael hat mich gerade gedanklich so weggekickt, irgendwie. Ich muss das erstmal wieder zurückfinden.
Das machen wir jetzt zusammen. Was wir nicht machen hier ist, ich bin raus, auch so, okay, gut. Das macht ihr immer bei Bremer und Rot. Ich bin raus, ja, so. Ich höre euch trotzdem, aber hier machen wir es anders.
Okay.
Und wie ist bei dir, Michael? Wie ist bei dir, Andreas?
Was jetzt?
Bist du empfänglich
für Design?
Brauchst du eine designte Kamera oder ein gut designtes Arbeitsgerät, wenn wir es so nennen wollen, damit du dich für Fotografie inspirieren lässt? Oder kannst du irgendwas in die Hand nehmen und Fotos machen?
Das ist wirklich eine gute Frage.
Deswegen stelle ich sie dir.
Ich kann tatsächlich auch mit einer schlecht designten Kamera fotografieren. Aber mehr Freude habe ich mit einer schönen.
Fotografierst du, wenn du keine Freude hast?
Nein, ich habe immer Freude beim Fotografieren, aber echt? Ich habe mehr Freude beim Fotografieren mit einem Designerstück, also mit einem guten Hammer in der Hand, macht das Nagel in die Wand schlagen viel mehr Spaß als mit so einer Krücke.
Aber mit einer Krücke machst du es auch?
Geht auch.
Ja, genau. Ich will diese Nuancen, genau. Ne, Hashtag Vielfalt und so rauskitzeln, weil ich es so spannend finde, dass wir alle unterschiedlich ticken. Und ich kann das nicht. Ich habe drüben Baumarkthammer von Mannesmann, alles gut, ne? Aber also eine Kamera, die mich null anspricht, funktioniert nicht. Gar nicht. Also die Canon ist mein Kumpel, weil ich sie so lange kenne. Aber auch nur deswegen.
Ja, aber richtig aus der Disco schön, ist die richtig, wirklich schön?
Null ist schön, ich kenne sie so lange, sag ich ja gerade. Ich würde sie aus der Disco nicht mitnehmen, aber sie ist für mich eine ganz lange Verbindlichkeit, so ein bisschen grenzfamiliär vielleicht auch. Mhm. Also Michael hat das Theater gesehen, als ich dann die Leica D-Lux in der Hand hatte und das ist ja nur eine Kompaktkamera, da bin ich ja völlig durchgedreht, im Rahmen meiner Möglichkeiten zumindest, und habe sie dann auch bestellt. Und das war dann sehr knapp am Rahmen meiner Möglichkeiten und ich merke dadurch, wie unsexy ich die EOS, muss man sagen, digital finde und wie sexy die D-Lux. Also ich brauche unbedingt tatsächlich eins von beidem. Eine ganz enge Freundschaft, wie bei der Canon, oder irgendwas, was mich wirklich emotional berührt. Ja, analog zum Beispiel die 3, EOS 3, die ja sehr ähnlich aussieht zu den digitalen, lässt mich mit Herzklopfen sie anfassen, weil ich aber in einer anderen Epoche bin damit. Da bin ich dann, lass mich kurz überlegen, 12, 13 Jahre alt oder so, 14, okay. Träume von dieser Kamera. Mein Vater kennt die örtlichen, der war ja Kommunalpolitik und so, kennt die örtlichen Pressefotografen, die damals ja in jedem Ort noch so irgendwie, die kannte man halt. Und dann hatten die sowas wie eine EOS 3 in der Hand. Und diese Bilder habe ich nie vergessen. So in der Spätzeit, 90er irgendwie, vielleicht 15, keine Ahnung, aber 16, irgendwie so. Aber dann reizt sie mich total. Aber es gibt einfach Kameras, mit denen mache ich nichts. So, ne? Und mit der EOS R zum Beispiel gehe ich super gerne raus in den Wald, Vögel beobachten und sowas. Weil es da aber genau das ist, das ist für mich wie ein Fernglas und die Erinnerung nehme ich gerne mit. Ich genieße diese Zeit nah an diesen Tieren, deswegen auch nicht die Jagd nach dem besondersten, seltensten Tier. Ich bleibe auch eine Stunde beim Rotkehlchen sitzen irgendwie und habe ein zuverlässiges Fernrohr dabei, was schöne Fotos macht. Mhm. Wenn ich rausgehe im Urlaub, muss mich was richtig anmachen. Mit den Fujis, ich hatte ja kurz den Fuji-Umweg, waren wir in der Karibik. Wir hatten Kakaoplantagen, die uns junge Männer von 20 Jahren voller Stolz gezeigt hatten. Da waren Porträt- und Fotografiemöglichkeiten bis zum geht nicht mehr. Und die Fuji hat mich so sehr inspiriert, dass ich mit der Fuji 4 Fotos gemacht habe. In fast 3 Wochen. Eins steht da hinten, glaube ich. Nee, ist im Wohnzimmer, aber ja. So, also wenn mich eine Kamera nicht inspiriert, ist das total aus und ich weiß, und deswegen wollte ich es kurz ansprechen, dass es Leute gibt, die immer wieder in das von dir angesprochene Motivationstief fallen und nicht so richtig tief analysieren, woran liegt es denn jetzt? Mhm. Und weil meine Position zum Beispiel, die ich gerade rausgebracht habe, sehr unpopulär ist und häufig auf Widerstand stößt, auf das geht so nicht und das ist so und das macht man nicht und du hast doch gerade das viele Geld ausgegeben, jetzt kannst du nicht schon wieder und so. Manche stecken dann da drin und denken, okay, dann kann es das nicht sein, das ist ja doof und wissen nicht so richtig, warum sie so demotiviert sind. Vielleicht haben sie einfach nur die falsche Kamera in der Tasche, vielleicht haben sie das falsche Objektiv, was sie benutzen, vielleicht haben sie die falschen Schuhe an, wenn sie fotografieren gehen. Also weiß, da wollte ich kurz einfach mal so ein bisschen sensibilisieren, wie unterschiedlich wir drei nur im Raum sind, obwohl wir uns ja sehr mögen. Und dass es sein kann, dass wenn du da draußen ein Motivationstief in der Fotografie hast, dass der Fehler irgendwo liegt, wo dir nicht verwundet ist. Und da kann auch, selbst wenn du dich sonst so nicht verhältst, zum Beispiel in der Schönheit der Kamera sein. Ich liebe diese Schönheit, die aus so einem umfassenden Ding kommt, bei Menschen immer wieder so. Und trotzdem kann ich bei einem Ding wie einer Kamera sagen, du musst jetzt schön sein. Würde ich bei der Frau so nach den klassischen Merkmalen überhaupt nicht sagen. Also auch nicht, weil ich, nicht aus Überzeugung, das fühle ich gar nicht so. Ne? Ja. Deswegen, also das fand ich jetzt mal spannend, einfach nochmal kurz in dieses Design-Ding reinzugehen. Aber ihr habt noch ein Thema miteinander, weil du hast dieses Objektiv ja mitgebracht. Ich schiebe mich gerade mal raus hier aus dem Gespräch.
Ja, spätestens wenn wir über die Kuh reden, bist du ja wieder.
Ja, nee, aber mach die mal.
Also mit dem Thema.
Ja, aber mach die mal, weil ihr habt ja da ein Thema. Ich bin nämlich ganz gespannt, was da jetzt eures ist. Ich esse in der Zeit ein Franzbrötchen und mache hier mal den Regler runter.
Ich weiß gar nicht. Ne? Er hat dir gerade gesagt, man darf sich hier nicht einfach rausziehen und zieht seinen Regler runter. Das sind jetzt natürlich hier.
Ich bin doch noch da.
Das ist. Andreas, bevor wir in die Themen reingehen, die du damit mitgebracht hast, ich habe in der Folge Fotografie tut gut, die heute, Stand Aufnahmetag, rauskommt, für euch, die es hört, vor 20 Tagen, ich habe eben 10 gesagt, das Quatsch, es sind 20 Tage, die Frage beantwortet, ob Blende 2 bei 28 mm genug sind. Der Klaus, den kennst du ja auch, hat mich gefragt, reicht Blende 2? Was sagst du denn dazu? Also ich habe mich da vor 20 Tagen sehr ausgiebig zu ausgelassen, aber ich würde dich mal fragen, weil gerade Blende 2 vor mir liegt.
Ja, jetzt hat er schon was gesagt. Jetzt weiß ich ja nicht, was du dazu gesagt hast. Spannend. Also ich finde Blende 2 vollkommen ausreichend.
Das habe ich auch gesagt.
Ungefähr. Vor allem auch im manuellen Fokus.
Okay.
Das reicht.
Ja, wobei da hätte ich jetzt noch so eine bipolare Haltung zu. Was, also wenn du sagst im manuellen Fokus, willst du damit hinaus, dass es schwer genug ist zu fokussieren bei Blende 2? Oder was ist dein Punkt, wenn du das auf den manuellen
Fokus... Für den Anfang, wenn du damit anfängst, das ist eine Sache, die man sicherlich sehr gut trainieren kann, ist es schon mal schwer genug mit F2 auch wirklich scharfe Bilder hinzukriegen. Das ist eine Übungssache, eine reine Übungssache.
Ja,
nachher, wenn du das 2-3 Wochen gemacht hast und dann regelmäßig fotografiert hast, dann spürst du das nicht mehr, dann fehlt dir das nicht mehr mit dem Autofokus. Dann wird der Autofokus erlässt dich irgendwann.
Mhm. Okay, spannend.
Weil der führt ja so ein Eigenleben. Das ist wie ein Automatikwagen, der einfach dann schaltet, wann er will und nicht, wann du willst.
Das stimmt, wobei ich sagen muss, dass ich diese Beziehung zu meinem Autofokus bisher nicht habe. Also der macht eigentlich schon ziemlich genau. Ich habe allerdings auch Sony-Fotograf, was soll ich sagen, Menü gewälzt und mir die Kamera so zurechtgestrickt, dass sie das tut, was ich will. Ne? Also genau, entweder schiebe ich den Fokuspunkt dahin, wo ich will, oder ich habe einen Knopf und drücke drauf und er sucht sich in der Nähe des Fokuspunkts das nächste Auge und trifft halt, abgesehen von dem 820er,
über das ich vor 20 Tagen geredet habe, immer. Zusätzliche Steps, die du beim manuellen Fokussieren nicht mehr hast. Du musst nicht irgendwo rumdrücken. Darum ist so eine Leica-Kamera ja auch einfach unglaublich schlicht.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite, also an dem Punkt wäre ich jetzt bei, okay, ich muss nicht irgendwo rumdrücken, aber diesen Knopf zu drücken, auf dem mein Daumen eh liegt, macht für mich keinen Unterschied. Das ist für mich, dann müsste ich auch sagen, dann fotografiere ich im Automatikmodus, weil ich den Step, die Blende zu drehen und, das macht für mich, also es ist aufwendiger für mich, die Blende zu verstellen, als den Augenautofokus zu aktivieren und nicht, weil ich einfach nur meine Daumenspitze nach vorne kippe oder eben nicht. Also das, ich an dem Punkt.
Aber gespannt, ich weiß, was du meinst. Was du sagst, wenn du es mal eine längere Zeit gemacht hast.
Cool. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin ja mit dem 40-1-2 unterwegs und empfinde da witzigerweise, deswegen habe ich eben gefragt, das Fokussieren bei Blende 1-2 als einfacher als auf 2-2-8 oder gar 4, weil natürlich mehr der spiegellosen Kamera das etablierteste Hilfssystem Focus Peaking ist. Und das Problem ist jetzt natürlich, das Focus Peaking wird ungenauer, je geschlossener die Blende ist, weil jede Kante leuchtet und nicht mehr nur die wirklich gerade im Fokus
ist. Dann ist alles scharf,
ja. Genau.
Das kann man ja die Empfindlichkeit einstellen im
Fokus. Das stimmt, ja, klar.
Kein Problem. Ich denke, bei einer Sony geht das auch.
Ja, natürlich. Zumindest in 3 Stufen, ja.
Und das habe ich bei der Leica ja nicht mehr.
Nee, gut, ja, über einen Messsucher ist natürlich wieder ein anderes Thema.
Da habe ich quasi immer die unterste Blende zum Einstellen.
Ja, das ist natürlich, aber dann ist es auch wahrscheinlich fast egal, ob das Blende 2 oder 1-2 ist dann für dich, ne, Messsucher. Ja, ich bin mal gespannt, das werde ich auf jeden Fall mal berichten, weil ich da vor 20 Tagen tatsächlich auch so ein bisschen drüber philosophiert habe, dass ich ja von dem einen manuellen Objektiv die Tatsache kenne, dass es fast komplizierter ist zu fokussieren, wenn die Blende geschlossen ist, als wenn sie ganz offen ist. Weil du dann eben so ein ganz zitiertes Bild davon hast, ist jetzt die Augenbraue gelb am Leuchten oder die Wimpern oder die Iris, das sehe ich dann halt, das würde ich bei Blende 2 nicht mehr sehen. Da leuchtet halt, oder bei Blende 2.8 leuchtet halt irgendwie alles, aber gut, vielleicht ist dann auch alles ausreichend scharf, gerade bei 28 mm.
Vielleicht wird Schärfe auch meistens überbewertet.
Das sowieso, oder? Natürlich. Das ohnehin, genau. Du hast eben, aber das war glaube ich noch in unserer ersten Aufnahme, deswegen zitiere ich es mal, noch andere Themen mitgebracht und zwar, wie hast du das genannt, systemübergreifende...
Genau, das hatte ich ja gesagt,
Umgänge.
Was einfach der Clou dabei war, sich ein M-Mount-Objektiv zu kaufen und das erstmal an die Fuji zu adaptieren. Da gibt es übrigens auch noch von Vogtland oder von Fuji? Von Fuji gibt es einen Adapter, meine ich. Der hat dann auch nochmal so eine Close-Focus-Funktion, wo du dann quasi in dem Adapter nochmal einen Schneckengang hast, um Makros zu machen oder noch näher ran zu können.
Quasi ein Zwischenring zum Ausfahren.
Genau. Ja. Und für Sony-Menschen gibt es sogar einen Autofokus-Adapter.
Ach du grüne Neune.
Da ist der Fokusmotor in dem Adapter verbaut.
Ah, spannend. Ach, aber der greift dann über eine Kralle oder über ein Zahnrad an den Fokusring.
Nein, der schiebt einfach das Objektiv nach vorne.
Ah, okay,
verstehe. Ich weiß jetzt nicht, du musst das Objektiv auf irgendeine Entfernung einstellen.
Und klar, wahrscheinlich unendlich oder nahe Einstellgrenze.
Wahrscheinlich, genau, und dann macht der Adapter,
spannend,
schiebt dann das Objektiv vor.
Abgefahren.
Ja, aber der Clou ist einfach, ich kann mir eigentlich jedes Modell kaufen und spiegellos und das Ding da dran flanschen und hab Spaß damit.
Ja, das ist
ein Punkt. Weil so eine Nikon war für mich auch eine Idee.
ZDF wahrscheinlich, oder?
Ja, genau, die wäre auch eine super Idee gewesen, um im Vollformatbereich mit manuellen Objektiven zu arbeiten, die eine gewisse Wertigkeit einfach auch haben.
Ja, klar. Ne? Ja, das stimmt.
Und das geht bei Canon, das geht ja überall dran. Und darum habe ich gedacht, dann habe ich einen Objektivpark,
der universell
ich mir nur noch diese Objektive kaufe, die halt auf alle Kameras passen.
Absolut, ja, das ist ja ein guter Punkt.
Das ist ja oft so, wenn wir ehrlich sind, man kauft sich ja auch gerne mal eine andere Marke, um die mal auszuprobieren. Aber dann ist alles weg.
Ja, ja? Da muss man so alles wieder austauschen.
Tausche ich einfach quasi den Sensor aus, hole mir noch einen anderen Adapter dazu und das Spiel geht einfach weiter.
Ja, das ist wirklich clever. Vor allem, also mich hat jetzt tatsächlich dieser Systemwechsel in den letzten 6 Jahren noch nie irgendwie beschlichen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt weg von Sony. Also da bin ich irgendwie, vielleicht wenn man einmal tief genug in dem Menü verwachsen ist, dann kann man sich davon nicht mehr lösen.
Dann kommt man mit nichts anderem mehr klar, ja. Das,
genau.
Das ist aber, wie Apple, ja.
Ja, ja, genau, so ungefähr vielleicht. Oh, da kommen Theorien auf, dass die gleichen Tricks benutzen, um einen festzunageln. Keine Ahnung.
Ja, wer weiß das schon.
Aber ja, das ist natürlich eine spannende Herangehensweise. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das jetzt so gibt. Ich weiß gar nicht, ob der Adapter, hat das Ding auch Kontakte? Da die, es gibt ja ein paar Objektive von Vogtländer,
ich glaube, das generell Ding, machen. Das Ding hat keine Kontakte. Das sind ja halt die normalen VM-Gläser, diese Objektive, die speziell für Sony, Nikon und so weiter gefertigt haben. Die haben dann ja auch wieder Elektronik drin.
Genau, oben der Kamera, Brennweite, Blende und so weiter mitzuteilen, genau.
Ich habe für mich relativ schnell festgestellt, dass ich das nicht brauche.
Nein, braucht man noch nicht. Ja, also zum Beispiel das TT-Artisan, von dem ich eben geredet habe, macht das ja auch nicht.
Genau, und das sind einfach auch wieder Bauteile, elektronische Bauteile, die schneller kaputt gehen. Und diese Vogtländer oder auch Leica-Objektive, die haben schon auch einen gewissen Preis und einen gewissen Wert.
Absolut.
Aber da ist das Tolle, der bleibt ja lange bestehen. Wenn ich jetzt nicht gerade unpfleglich damit umgehe und das Glas versaue, dann halten die Dinger ewig. Da ist nichts dran, was kaputt geht.
Was ja ein guter Punkt ist, da haben wir ja, glaube ich, in Hamburg auf der Barkasse kurz drüber gesprochen, auch, ne, warum kaufe ich mir eine Kuh, wenn ich weiß, dass ich die Kamera wahrscheinlich wegschmeißen muss, bevor das Objektiv ansatzweise seine Lebenszeit hinter sich gebracht hat, ne?
Genau.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, mal schauen, bin ich mal sehr gespannt.
Ja, ich
und,
auch.
Du hattest eben auch noch angeschnitten, was zum Thema manuell fokussieren im Allgemeinen, hattest du da noch Gedanken zu? Also wenn du fokussierst, dann, du hast ja einmal die M und auch eine die SL.
Genau.
Das heißt, wahrscheinlich an der SL benutzt du eher Fokus-Picking und an der M eben den Messsucher. Oder wie machst du das?
Ganz auf Situation.
Okay.
Ganz auf Situation. Ich habe den unter Leica-Fotografen oder unter M-Fotografen verpönten Visuflex.
Ah, ja.
Okay, den Aufstecksucher. Ja. Und bei schwierigen Lichtverhältnissen nutze ich den sehr gerne.
Okay, alles klar. Ja gut, kann man natürlich nachvollziehen, ne? Dann sieht man das wahrscheinlich noch mal besser als genau. Die beiden.
Tagsüber bin ich ja eh meistens im Moment mit meinem Lieblingsobjektiv ein M39 Schraubgewinde, was an die Kamera adaptiert ist, mit 25 mm.
Ach, das ist ein M39.
Genau, unterwegs und da brauche ich eigentlich gar keinen Fokus mehr.
Ja gut, da arbeitest du ja viel über die Zone einfach. Ne?
Genau.
Ja, das hattest du mir auch in Hamburg gezeigt. Das ist schon spannend. Da habe ich mich schon fast gefragt, hast du das Objektiv jetzt hier mit Blende 2 eigentlich oft benutzt? Weil du bist ja schon, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, eher der Freund von Tiefe im Bild. Also von Tiefe im Sinne von Schärfe auch in der Tiefe.
Bei der Straße.
Ja, okay.
Bei der Straße. Wenn ich Menschen fotografiere, dann habe ich auch gerne mal Freistellung.
Okay.
Nicht ja, immer klar, nur, weil oft ist ja auch mal... Ja, also ich habe nicht so einen schönen Garten. Wenn ich jetzt ein Porträt von meiner Frau im Garten mache, der Hintergrund unscharf ist und das keinen zu interessieren hat, wo wir gerade sind,
klar,
ne, dann ist das okay mit der Offenblende. Ansonsten, wenn man irgendwie wie letztes Wochenende in Brügge ist, dann darf der Hintergrund auch erkennbar sein.
Klar, ne? Da gibt es ja auch dann
Tiefe Wolf. Im Bild sein, genau.
Absolut. Und da gibt es ja auch Grenzen, ne? Wenn jemand irgendwie, ich hatte glaube ich das Beispiel gebracht, dass wenn eine Person die Hälfte der Bildhöhe ausfüllt, wenn du so ein, ne, machst ein Querformatbild, irgendeine Person steht da drin und die bildet mit ihrer kompletten Körpergröße so die Hälfte der Bildhöhe ab. Also hast sehr viel Umgebung und die Person ist ungefähr halbe Bildhöhe. Hast du ja trotzdem, wenn du Blende 2 hast, erkennst du den Hintergrund, aber trotzdem hast du noch eine Schärfetrennung zwischen der Person und allem
drumherum. Genau,
ja, genau. Also da gibt es ja auch Nuancen, die man ganz gut austarieren kann. Spannend. Ja. Was würdet ihr sagen, ist mit 28 mm, wo die gerade vor uns stehen, und das interessiert Falk ja auch, das Thema mit Q und so weiter, haben wir ja schon drüber gesprochen, würdet ihr das regelmäßig zum Menschenfotografieren einsetzen, vor allem so im, wo Andreas gerade das Wort Porträt auch in den Mund genommen hat. Ist das da was, was ihr eher seht oder wo ihr eher sagt, das mache ich nur, wenn ich das Objektiv eh drauf habe und das in dem Zusammenhang machen möchte?
Ich mache auch mit 15 mm Porträtaufnahmen, also von daher fragst du hier den richtigen.
Perfekt.
Okay. Ich finde dabei gerade, ich mag ja Veränderungen und man gewöhnt sich an viele Dinge und ich mag, wenn man dann nicht einmalig, das kann man auch nochmal machen, irgendwann wieder was Neues nochmal neu wahrnimmt oder mal wieder wahrnimmt und das ist jetzt in der Vergangenheit ein bisschen aus der Gewohnheit gefallen, so. Sozialisiert wurde ich mit einem analogen Film und der Aussage, ab 60 mm macht man ein Porträt, nicht ab 50. Dann kam irgendwann die Situation, ich behaupte bis heute, so die erste Zeit der bezahlbaren, oh, das ist ja relativ digitalen Fotografie, die Kisten hatten 4 oder 6 Megapixel für 2.500 €. Viele haben noch analog fotografiert und viele damals Foto-Community, die Zeit, wo du nicht gefragt hast, bist du in der Foto-Community, sondern wo du nur gefragt hast, wie heißt du in der Foto-Community, weil jeder, der eine Kamera in der Hand hatte, war da. Kein Facebook, kein WhatsApp, kein, ja. Es gab nichts, das war ehrlicherweise, das ist nicht nur ein Werbeslogan, das muss man mal sagen, das war das erste soziale Netzwerk, naja, was ich so benutzt habe.
Absolut.
Und da waren viele Studenten und junge Menschen, die nicht nur unfassbar kreativ, sondern auch unfassbar arm waren, das ist Quatsch, aber dass die halt wenig Geld zur Verfügung hatten, die mit ihren 50 mm Standardobjektiven auf ihren analogen Kameras so unfassbar spürbare, tolle Porträtfotografie gemacht haben, dass ich da eine große Liebe dafür gefunden habe und das erste Mal im Leben gemerkt habe, in dem fotografischen Leben, okay, also diese ganzen Aussagen sind ja kaputt, weil sind wir schon mal 10 mm da drunter. Jetzt müsste ich nachgucken bei irgendwie digitalkamera.de oder so, wann das Sigma 35 mm Art rauskam. Weiß nicht genau. Wisst ihr das ungefähr?
Nee.
Also ja, das ist schon ein paar Tage.
10, 9, 8, 7, 6, sowas?
Stimmt, ja.
So, als Sigma die Art-Serie rausbrachte, hießen sie plötzlich nicht mehr Bigma, weil also vorher waren sie der Dritthersteller, der nur unscharfe Fotos konnte und so. Das Ding hat ja also die ganze Art-Serie hat ja eine neue Qualität in den Markt geschwemmt von einem Hersteller, wo es keiner erwartet hat. Bis heute bin ich fasziniert von diesen Linsen. Inzwischen haben sie einen Leica-Anschluss. Also du kannst die auf eine SL packen und es ist, tut nicht weh. Das 50 mm, genau, über den L-Mount. Das 50 mm Art 1.4, ich habe noch nie in meinem Leben so ein scharfes Objektiv in der Hand gehabt und ich hatte auch L-Serien in der Hand. Das will jetzt wieder kein Canon-User hören. Oder es wird einen Canon-User geben, der das nicht unbedingt hören möchte, aber mein L, was ich hatte, war deutlich unschärfer als das 50 mm 1.4.
Krass.
Krasses Teil. Wo ich eigentlich hin möchte ist, irgendwann gab es das 35 mm Art. Irgendwann gab es das 35 mm Art und die Leute haben angefangen mit 35 mm Porträts zu machen. Und ich stand, ich weiß noch genau, ich weiß noch, wo ich saß, als ich das so richtig lieb geworden habe, nämlich da habe ich noch in Homberg gewohnt, unter den Dachbalken, ganz tolle Wohnung. Ich könnte euch jetzt jeden Meter von der Wohnung erzählen, weil das für mich so eine Veränderung war. Als ich das erste Mal dann begann, da war das schon ein Jahr oder so cool. Das ist bei mir immer so. Ich merke Sachen meistens, wenn sie schon lange aus den Charts wieder rausgefallen sind. Und ich saß da mit offenem Mund vor so einem Objektiv, vor so einem Foto und dachte, das ist total geil. Das habe ich auch schon 10 Mal gesehen. Damals in der Foto-Community war ja auch so, das war ja unser aller Instagram. Wir kannten die Fotos von den üblichen Verdächtigen. So, ne? Und diese Frau auf diesem Markt hat mich so fasziniert. Und irgendwann dachte ich, ja, warte mal, aber so viel drumherum und trotzdem so ein treffendes Porträt. Klar, ne, die 35 mm, muss man auch ehrlicherweise sagen, hatten natürlich auch eine offene Blende. Also damit viel Möglichkeit, was früher nicht so gegeben war. Ne? Also das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Bei den alten Regeln hatten wir ja maximal eine 2,8er Blende.
Ja,
dass du eine 35 mm. So, das sind, genau, das macht was aus. Aber dennoch war ich davon so fasziniert und habe das ganz lange, habe ich mit 35, auch bei den Hochzeiten habe ich 35 mm ganz viel auch als Porträtbrennweite benutzt. Ist viel mehr intellektueller Anspruch, viel anstrengender, weil du nie oder fast nie sagen kannst, stell dich dahin, ich fotografiere, du bist gerade hübsch, interessant, spannend, was auch immer. Du hast immer diesen Hintergrund, den du irgendwie mit einbauen musst. Entweder irgendwie als Ugly Location Challenge, um den Patrick Ludolf mal zu zitieren, oder halt irgendwie kreativ. Also es ist ja unfassbar, wie viele hässliche Ecken plötzlich schön sein können, wenn man sie fotografisch betrachtet. Ne? Ist aufwendig, aber fand ich voll geil. So, jetzt bin ich irgendwann wieder zurück zu den 50 mm, habe relativ lange mit den 50ern rumgehört, zwischendurch 135, war auch ganz spannend und so. Und jetzt habe ich das 28er durch die Kuh gezwungenermaßen immer wieder vor mir liegen, weil ehrlicherweise sind wir wieder bei meinem komischen Gehirn und meinem komischen Herzen. Das verliebt sich in die Kuh, ohne dass ich weiß, was ich mit dieser Brennweite anfangen soll. Ich habe mich in ein Stück Blech verliebt und in die Geschichte der Firma und weiß der Teufel was. Also es ist eine Rückwärtsmotivation. Viele Leute trauen sich das nicht zuzugeben. Ich glaube, dass das häufig so ist. Aber ich finde, zu Liebe kann man stehen, auch wenn sie komisch ist. Das tue ich bei Menschen ja auch. So.
Absolut.
Und bei Freunden und so, ja. Also wenn wir irgendwo hingehen, irgendwer findet euch doof, dann nehme ich euch in den Arm und wir regeln das. Dann zeige ich den Leuten, dass ihr nicht doof seid. Und das sehe ich in so einem Punkt auch. Und dann habe ich jetzt rückwärts gesehen, insbesondere nach dem letzten Mal Hamburg. Das ist ja gerade 2 Wochen her.
Ja.
2, 3, irgendwie so, ne? Insbesondere da, das war ganz krass, weil Farina hatte die R dabei und hatte das 28 mm mitgenommen, was ich für einen Frank Fischer, das ist Quatsch, mit dem Frank Fischer gemeinsam mit unserem Videovorhaben, was er gerade schläft, als Webcam gekauft habe. Ne, da waren hier noch keine Paneele an der Wand, ich hatte mein Kämmerchen da drüben und so. Und da hat das 35er war zu weit, war zu, falsch rum gedacht, zu eng.
Zu eng, ja.
Und habe ich mir das gebraucht, ganz kleines Geld bei eBay, 28 mm 1,8, das alte USM, also das USM schon noch, ne, weil das andere, das hatte ich aus Versehen gekauft, das ist nicht cool im Video, wenn es dann macht. Aber das USM ist ein total geiles Objektiv, was ich aber zum Fotografieren ehrlicherweise bis dato noch nicht benutzt hatte. Farina wollte es aber haben. Guck mal, das ist doch so ähnlich wie im iPhone, sagt sie. Ein Blick hat sie. Ne? Das erkennen nicht viele Leute, wenn sie durch eine Kamera gucken, dass das so ähnlich ist wie im iPhone. Also den, den musst du erstmal umsetzen können. So fand ich ganz cool. Ne? Hat sie damit mit voller Begeisterung fotografiert in Hamburg und hat im Zug zum Beispiel ein Foto von mir gemacht. Abgesehen davon, dass ich meinen Trainingszustand nicht gut sehen kann gerade, habe ich aber, wenn ich das Foto an sich anschaue, mich in der Ecke sitzen in diesem Abteil auf meinem Stuhl und weiß der Teufel denn so. Und dann siehst du aber den Verlauf durch den Zug und siehst halt viel mehr von dem Zug und hast aber so eine ganz, ganz schönen Schärfeabfall, der nicht so stark ist wie beim 50-1-4 und so. Das ist alles nicht das Thema, sondern du hast so eine ganz saubere Geschichte dabei. Und ich finde, wenn du denjenigen nicht an den absoluten Bildrand packst, weil dann kriegen wir einen schiefen Kopf.
Klar.
Ist logisch. Also es ist auch kein Problem des Objektivs. Das ist einfach so, es ist logisch. Optik, Physik.
Beugung,
so.
Fertig aus.
Klar. Genau, ne? Aber wenn du das ein bisschen beachtest, dass du die Leute nicht völlig zerstörst, indem du sie in die letzte Bildecke schiebst, finde ich, hat 28 mm was ganz Intimes. Was ganz, klar. Also jetzt im Zug quasi weit weg, da passt der Vergleich nicht. Aber wenn wir jetzt in eine ganz persönliche Art der Fotografie gehen, wenn wir jetzt morgens mal irgendwie im Urlaub im Bett aufwachen, nehmen wir die Kamera dazu und so einen Wuschelkopf, Decke drüber und so. Du kannst mit 28 mm ganz nah rangehen und ich finde ganz viele Fotos extrem reizvoll, gerade als Porträt, wenn du gar nicht gecroppt, du kannst die ja croppen und so, alles super. Und ich, wenn mit Matthias und so, liebe Grüße an der Stelle, wenn Matthias mir sagt, du kannst die croppen bis auf, was hat er gesagt, ein paar Megapixel, ne? Sieht super aus, auch super, aber die Bildwirkung des 28ers finde ich gerade in diesen Tagen ganz besonders.
Absolut, ja.
Ja. Was auch noch ein kleiner Tipp wäre bei Porträtaufnahmen ist, man kann unheimlich gut mit Framing arbeiten.
Ja.
Ja, irgendwelche Löcher in Zöllen oder Ketten oder sonstiges, dadurch zu fotografieren, gibt einen total spannenden Rahmen, was man mit diesen weiten Brennweiten wirklich sehr schön machen kann.
Und was ist ein guter Tipp? Und du wirst ein bisschen gezwungen, ne? Also das Thema habe ich ja jetzt mit der Delux so ein bisschen, ne? Ich bin zwar, jetzt habe ich bei Instagram gerade ein paar Kommentare und Nachrichten bekommen, dass sie überrascht sind, dass dieser Micro Four Thirds Sensor, der ja dann gar nicht umsetzbar ist auf unsere 28mm Diskussion, aber du hast einfach nicht viel Freistellung. Ich bin überrascht, dass sie ein schönes, wenn auch weiches Bokeh hat oder sanftes Bokeh, so wenig Bokeh, aber sie hat Bokeh und zwar sichtbar. Und da habe ich so viele Nachrichten zu bekommen, dass es viel mehr Bokeh ist, als es alle mir inklusive vermutet hätten. Und trotzdem ist ja so, wenn du, also wenn wir jetzt uns hier fotografieren, euch habe ich alle noch mehr Bokeh. So, wenn ich jetzt darüber gehe bis zur nächsten Tür, safe nicht und mit einem Vollformatsensor vielleicht noch. Aber dann fängst du halt an, kreativ zu werden. Dann fange ich mich an, ich verlasse mal gerade hier, so, nee, kann ich mitnehmen, so. Dann fange ich an, hier durch zu fotografieren. Ich zeige gerade so zwischen den Mikrofonen auf den Andreas. Richtig, und genau. So. Dann fange ich an, mir die Lücken zu suchen, die Zäune, die Blumen. Steffen Möttcher hat es vorgegeben. Liebe Grüße, lieber Steffen. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass du da was verändert hast in der politischen Fotografie, weil in meiner Wahrnehmung, vielleicht gab es das in den 80ern schon mal, vielleicht gab es das in den 90ern schon mal, aber in der aktuellen Zeit warst du der Erste, der eine Bundestagssitzung durch die Blume fotografiert hat und durch irgendwelche Ärmel und an irgendwelchen Kugelschreibern vorbei und das hat man dann nachher auch irgendwo bei Farina Lustigs Bild gar nicht schlimm, ich laufe ganz ruhig, alle wissen, dass wir im Flur stehen. Das hat man dann plötzlich im Spiegel gesehen, das hat man dann plötzlich bei irgendwelchen Pressekonferenzen gesehen und in irgendwelchen Nachberichterstattungen. Und es ist so schön, diese Störer einzubauen, die eigentlich, das Bild, das Wort ist eigentlich böse. Es hieß ja lange Störer, wenn du es so klassisch gelernt hast. Aber ja, eigentlich hübschen sie es ja auf. Die sind ja irgendwie
Schmeichler, ne?
Schon, finde ich, weil sie es so in unseren natürlichen Blick holen. Weil wann haben wir eine Logenkarte, wie der Fotograf, der bei dir, Michael, als Musiker in der Gasse heißt das, nee, wie heißt der?
Graben.
Im Graben.
Ja. Oder auf der Bühne.
Wann darf der im Graben stehen oder darf hinter die Bühne kommen? Tolle Momente, habe ich im ganz kleinen, aber die Tage noch ein bisschen von rumgenördet, auch schon mal im ganz, ganz kleinen Club erleben dürfen. Voll das schöne Gefühl. Aber als Bildbetrachter habe ich ja das in der Regel nicht. Und das Bild ist für mich ja viel natürlicher, wenn ich mal wieder vor einer scheiß Säule sitze, ist das irgendwie im übertragenen Sinne irgendwie, aber oder wenn ich Urlaubsfotos mache, darf da auch mal dürfen da mal drei Urlauber mit drin sein bei mir, weil ich genau das ja in natürlichem Moment hole damit. So.
Ja, absolut. Ja, das ist eine gute Idee, klar, mit einem sich das Bokeh dann quasi vor der Kamera, also vor dem Objekt zu suchen, statt dahinter. Wenn man sowieso technisch dahinter nicht mehr viel machen kann.
Ja, also wenn du mit einer von euch oder auch ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörern das mal so ein bisschen plakativ wissen wollt, schaut mal, ob das Webseite oder Instagram ist. Schaut mal einfach bei Steffen vorbei, da macht es mich sehr, sehr viel, ne, finde ich, gerade bei den politischen Geschichten, um die einfach so ein bisschen in die Emotionen zu holen. Und das machen wir alle viel. Ich habe es auch schon bei Andreas Jons und Co. ganz viel gesehen, dass er dann da mit seinen Fensterscheiben rummacht und so. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie die neue Raketenwissenschaft, die mir gerade eingefallen ist. Aber dennoch verlieren wir das immer wieder aus dem Blick. Und ganz schnell, und da kann ich mich selber nicht von frei machen, fangen wir an, die Blende aufzureißen, uns auf die zu fokussieren, wo wir gerade unser Anfangsthema hatten. Und damit aber die Schönheit des Hintergrunds und des Vordergrunds völlig vergessen. Mhm. Ne, also wir haben hier so viel Vordergrund zur Verfügung mit unseren vier Mikrofonen alleine, die hier stehen und so. Safe, wenn wir vorher nicht darüber gesprochen hätten, hätten wir einfach auf die Person fotografiert. Und das, also Störer, lass uns ein schöneres
Close-up.
Was gibt's für ein schöneres Wording?
Naja, der Andreas hat ja gerade schon zu Recht Framing gesagt. Das kommt der Sache ja eigentlich ganz nah, ob der Frame jetzt ein durchgehender Frame ist oder nur ein kleiner Teil des Bildrandes ist. Aber ne, das ist eigentlich ein schönes Wort dafür. Ja. Und was ich auch noch spannend finde an so Weitwinkelbrennweiten und Porträts ist, dass man dem Bild ansieht, wie nah du an der Person dran warst. Ne? Jetzt jammern alle irgendwie mit großen Nasen rum oder so gerne. Aber das ist eben so, wenn du so nah mit dem Gesicht an die Person rangehst, wie die Kamera dran ist, die kann ja nicht die Perspektive verändern. Denn die Nase 20% näher an der Kamera dran ist, Strahlengesetz, Mathematik, Physik, ist sie eben auch so viel größer, ob die Kamera jetzt da ist oder nicht. Und du siehst eben, dass die Kamera, um den Menschen so groß abzubilden, eben so nah ran musste. Aber dementsprechend hast du als Betrachter eben auch selber die Nähe zu dem Menschen, den du da fotografiert hast, weil das eben so aussieht, wenn du so nah an dem Menschen
bist. Und dass es für den Betrachter albern aussieht, ist viel später, als wir glauben. Also total, wenn wir ein Foto von uns anschauen, ist natürlich so, dass wir bei uns beiden, Andreas und ich stehen relativ nah beieinander, also zumindest näher als er mich ja gerade. Bei uns würden wir es noch gar nicht sehen, glaube ich. Was meinst du, 28 mm würde man die Nase noch gar nicht vergrößern. Hier, ich gehe mit der Hand näher ran, schon. Und hier wird es halt erst albern. Aber wie viele Fotos machen wir wirklich? Also albern ist bei 28 Meter, weiß ich nicht, hier so eine Hand oder so, ja, 25 Zentimeter oder so.
Ja, aber man kann da auch sehr schön mit Proportionen anfangen zu spielen. Ich folge einem Fotografen auf Facebook, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, der macht wahnsinnig coole Porträts, wo Leute einfach die Arme ausstrecken und dann hast du halt riesengroße Hände und es schaut ein kleines Auge
immer da durch,
zwischen den Fingern durch und solche Sachen. Also ganz viel oder so ein auf dem Hocker zusammengekauerte Person. Man kriegt mit, die ist halt nicht viel angezogen und streckt den Fuß nach vorne. Du hast den Fuß riesengroß und sie sieht hinten nur so ein bisschen Mensch raus. Also da kann man schon ganz faszinierende Sachen mitmachen. Man muss sich nur drauf einlassen.
Ja. Genau, erzähl mal ein bisschen von, oh Gott, was ist der Name, lieben Gruß an die Crew von Cool and the Gang.
Meinst du Johannes?
Erzähl mal von Johannes. Johannes macht Bandfotografie komplett, oder? Komplett? Oder überwiegend mit der Kuh?
Nee, ja, nein.
Hab ich so verstanden.
Manchmal ja, also je nachdem, was er so macht. Ne? Er ist zum Beispiel mal eine Zeit lang bei uns nur aus Social-Media-Gründen mitgefahren, hat quasi Stories gemacht, hatte dann so eine, das sah wirklich verrückt aus, so eine Halterung auf dem Blitzschuh von der Kuh, in der er sein iPhone 13 oder so eingespannt war, um schnell eine Story machen zu können, ohne die Kamera abzusetzen. Irgendwie das sah wirklich abstrus aus, weil das Handy ja genauso groß wie die Kamera unten drunter ist. Aber an den Tagen hat er halt wirklich nur mit der Kuh Bühnenfotografie gemacht und das war kein Deut schlechter, als wenn er sein 85-1-2 oder 50-1-2 mit der Canon R5 und R6 Mark II, glaube ich. Also dann läuft er auch schon mal gerne mit zwei Canons rum und dann irgendwie Ultraweitwinkel und irgendwas zwischen 50 und 85 mit super offener Blende. Ja, aber die Q tut es da auf jeden Fall genauso gut. Also ich habe noch bei keinem Tag gedacht, wo er nur die dabei hatte, da fehlt irgendwas oder so. Hammer, ja. Aber der Mann ist auch sehr inspiriert. Das muss man einfach sagen. Der hat immer unfassbare Ideen und ein gutes Auge und ist sich auch für nichts zu schade. Also der ist schon oft bei Konzerten irgendwie losgegangen, um mal nach Spots zu gucken, wo irgendwie die Bühne eben gerade formatfüllend ist. Dann merkt er sich schon mal, okay, da kann ich gleich, habe ich genau die Lampen oben über der Bühne und rechts und links die Traversen irgendwie so als Rahmen, da kann ich gleich nochmal hingehen. Und dann läuft er quasi Location schon mal ab, bevor wir überhaupt spielen. Und der ist teilweise durchgeschwitzt, bevor wir einen Ton gespielt haben, weil der so viele Meter schon gemacht hat. Also der ist da auch extrem intensiv drin. Und dann funktionieren halt auch 28 mm, wenn du dich viel bewegst. Ne?
Ich glaube, wir haben das Thema ja gerade in der Edeka Connection.
Ja,
das genau. Das erste Mal öffentlich erwähnt. Ne?
So. Muss ich jetzt? Nee, ich habe es ja vor 20 Tagen auch schon erwähnt, aber genau aus dem Grund, aber ja.
Ist eine WhatsApp-Gruppe, kann man sagen. Ne?
Genau.
WhatsApp-Gruppe. Hast du erwähnt, wer dabei ist?
Ja.
Ja, okay.
Also ich war so dreist.
Ben Brecht, Matthias Jedusik, Michael Damm, Falk Frasser sitzen in der WhatsApp-Gruppe in der Edeka Connection. Ist so passiert. So. Und inspirieren sich gegenseitig irgendwie. Und warum erzähle ich das? Wo wollte ich hin? Achso, da sprechen wir ja gerade über das Reduzieren auf eine Brennweite und vielleicht auch durch das Ausbleiben der anderen Möglichkeit irgendwie dann doch inspiriert zu sein. Und da kann ich total bestätigen. Also die Situation, nur eine Brennweite zu haben, weil einen zum Beispiel die Kamera so anfixt oder so, funktioniert eigentlich immer. Ich habe es schon tausendmal erzählt, ich habe alles verkauft irgendwann, weil ich hatte nur so Note 3 im Schrank. Alles war mittelmäßig. So. Eigentlich ist Mittelmäßigkeit ganz cool. Viel cooler, als viele Leute glauben, in vielen Punkten. Fotografisch wollte ich irgendwie mehr. Und dann kam die 5D Mark II raus. Boah, ich bin ein alter Mann, krass, ne? Die 5D Mark II kam raus und Foto Post sagte, der Andreas lacht, der ist noch älter als ich, das fühlt sich gut an.
Die Jungspund.
die kam raus und Foto Post hat schon, liebe Grüße an den Ingo an der Stelle, der war das damals. Das war irgendwie ein Rückläufer, die konnte ich was günstiger haben. Und dann dachte ich, oh krass, irgendwie kaum lieferbar und ich kann sie auch noch günstiger haben und so. Und habe da mein ganzes Chaos, meine 800 komischen Objektive und was ich mir da alles zusammengekauft habe, sobald ich ein bisschen Geld hatte. Habe das alles bei eBay eingestellt und komplett mit Rucksack alles, was ich hatte, verkauft. Und habe mit Mühe und Not und Quietschen die 5D Mark II dafür bekommen als Rückläufer. Und ein gebrauchtes, von ihm auch, ein gebrauchtes 50mm 1.4. Und da war keine Kohle mehr da. Aber ich hatte schon Hochzeitsaufträge. Und habe ich ein Jahr lang mit den 50mm 1.4 mein komplettes Leben fotografiert. Und das war...
Das geht wunderbar.
Ey, ohne Witz, ne? Ich schaff's gerade nicht, aber das war fotografisch meine inspirierteste Zeit. Auch wenn das dann eine 5D... Vielleicht war der Spiegel auch übrigens das, was ich sexier fand als die EOS R jetzt. Keine Ahnung, weil mir fällt gerade auf, dass die 5D Mark II mich schon inspiriert hat. Mhm. Also in diesen Tagen mit diesem 50mm drauf, dieses 50-1.4, nicht das L, sondern das ganz normale, das war ja auch so ein Standardwerkzeug wie der Wirt-Werkzeugkoffer. Ja. Ne, der ist halt gut, der kostet auch ein bisschen mehr als der Rest, aber ist noch nicht absolute Luxusklasse so und das hat mich schon inspiriert. Und diese eine Möglichkeit zu haben und nichts anderes, das war schon geil. Das war schon geil. Das iPhone 6, böser Crash in die iPhone-Fotografie. Ich hatte mehr oder weniger nur eine Brennweite, weil alles andere ging nicht. Also es gab nur eine Linse und du hattest keine, Croppen war immer schlecht. Bildergebnis war so von Kaka. Du hattest keinen Hintergrund und Schärfe, es gab keinen Porträtmodus. Voll geil. Jetzt, ich mache immer wieder Fotos mit dem iPhone, ich mag das auch, aber mit den 100 Linsen und 30 und weiß der Teufel, also
zu viel Entscheidung.
Ich kriege ja schon die Krise, wenn die Speisekarte so groß ist und wenn ich so gestresst bin, wie ich das bis gestern Abend war oder bis heute Morgen war, wie die Tage irgendwann passieren. Wenn der Kellner fragt, was möchten Sie denn essen, sage ich, bringen Sie mir was. Was schmeckt Ihnen denn? Das möchte ich gerne essen. So, weil ich keinen Bock habe auf 40 Positionen, die ich überlegen muss. Ne? Und deswegen kann das, wenn du, du im Sinne von ihr alle oder ihr beiden mal gestresst bist von der Fotografie, ist so geil, nur noch eins zu nutzen. Deswegen war ich auch verwundert, dass du die Fuji noch hast. Ich dachte wirklich, du hast nur noch die Q, die M.
Nee, also die alte Fuji ist die XT2, die ist ja.
Ach, die 2?
Ja, die
hat. Geil. Geil. Hatte Farina, die war Schrott, ja. Die war total geil, ja.
Ja.
Okay.
Mit der habe ich auch immer lieber fotografiert, komischerweise, als mit der 5. Ich bin gerade hier so ein bisschen aus dem Ton rausgetanzt.
Achso, traut sich nicht vorbei. Wir müssen jetzt zwischendurch ein bisschen Hunde hüten, Verzeihung. Warte, ist gleich, bist du jetzt beleidigt?
Och Mann.
Ich habe gerade sein Körbchen, lag immer hier. Er hat es aber nicht mehr genutzt und war mal beleidigt, dass er hinterm Sofa kein Körbchen hatte. Jetzt habe ich es heute Morgen umgeräumt. Jetzt will er nicht mehr hinterm Sofa, ist er beleidigt, dass hier kein Körbchen
ist. Er möchte halt dabei sein.
Das ist, wahrscheinlich wird das so sein, ja. Spannend.
Ja, aber diese Reduktion auf eine Brennweite finde ich auch super spannend. Total. Ich traue mich bei Hochzeit nicht. Ich krieg's noch nicht
über. Ja, das war bei mir aber auch eine Not, aber es hat mich auf die Not da reingeprügelt. Also das muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe dann schnell die Liebe zu diesen Art-Objektiven, das kam dann direkt danach, gefunden und dann hatte ich 50-35. Ich habe tief in die Tasche gegriffen und habe dann quasi diese beiden geholt und hatte dann diesen Switch. Der ist perfekt, finde ich. Damit kommst du, glaube ich, auch klar. Also würde ich dir jetzt sogar aufzwingen, weil ich kein schlechtes Gewissen hätte dann. Aber nur 50, oh, das war schon.
Ja, dann eher nur 35. Gehen,
das war geil, aber es war die Not. Ich hätte es nicht gemacht, wenn ich die Kohle gehabt hätte da irgendwie. Ja.
Das war geil. Also aber. Bei mir ist das im Moment so, die beste Fototasche ist eigentlich der Kameragurt. Mhm. Und dann hast du halt ein Objektiv dran. Mhm. Wenn ich aber längere Trips mache, dann brauche ich zwei Objektive. Mhm. Eins für die Straße und für mit viel Licht. Mhm. Und eins dann halt, wenn die Dunkelheit kommt. Und fürs Porträt halt. Mhm. Ne, dann habe ich einen 50er 1,5 dabei und meinen 25er F4 und dann bin ich total glücklich.
Ach, cool. Ich überlege gerade, was du sagst, inspiriert mich gerade zu dem Gedanken. Also ich überlege schon seit ein paar Tagen. Geht ja morgen nach, morgen nach Hamburg. Wann kommt die Sendung heute? Die wir jetzt, was
am nehmen? 20. November, also da bist du schon wieder zurück.
Ah, okay. Also, wir sind ein bisschen zeitversetzt, genau deswegen. Ich war ja in Venedig, hoffentlich ist alles gut gegangen, hoffentlich war ich in Venedig, ne? Aber der Plan ist, dass wir heute Abend losstarten und heute ist Dienstag, sagen wir mal, grob in 5-6 Tagen sind wir dann im Flieger nach, in 4 Tagen? Wir sind bald im Flieger nach Venedig, fahren mit dem Frank Fischer und 8 Fotografie- und Guthörern nach Venedig und machen dann einen Foto-Workshop. So, Fotoreise, Foto... was auch immer, ne? Zeit zusammen verbringen und so. Jetzt habe ich die Digilux 8 heißt sie, so.
Genau.
Und hatte eigentlich vor, nur mit der zu fotografieren. Jetzt hat Frank Farina influenced, ob sie nicht eine Olympus benutzen möchte, weil Farina sucht ja die ganze Zeit nach einer kleinen Kamera. Da geht es total auf den Sender. Kleiner Mensch sucht eine kleine Kamera. Diese riesen EOS macht die Frau völlig fertig, ne? Und sie hat mit der Olympus angefangen und so. Und Frank nimmt die Dinger ja eh mit zu den Workshops und sagt ja, aber dann fotografier doch die Woche mit der OM5. So. Und dann ist ja die EOS übrig. Und ich habe jetzt, was du gerade gesagt hast, überlegt, für den normalen Alltag immer die Q zu benutzen. Aber mich ein bisschen mit Porträts und so mit dem 28 Meter auszutoben, was Farina mit in Hamburg hatte. Also quasi den Umschnellgurt zu nehmen, wo die EOS dran hängt, die ist halt schwer, die braucht diesen großen Gurt, wie heißt der noch? Sniper, glaube ich, ne? Sun Sniper. Und die Delux halt in die Hand, das würde ich überlegen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, beratet mich gern, jetzt wisst das, wenn ich zurück bin, packe ich da die EOS Analog 3 dran, deswegen die Frage nach den Filmen, oder die M, oder die R, also oder die Digitale. Weil reizvoll wäre ja irgendwie Digilux und Porträts in 28 mm, creepige Idee, analog.
Ja, warum nicht? Also, das kannst du natürlich im Endeffekt nur am besten nur du wissen, so, ob du, worauf du mehr Bock hast. Klar, ne?
So ein wilder Mix, ne?
Also, das macht halt ja schon auch eine ganze, also zumindest bei mir macht das einen riesen Unterschied, ob ich weiß, ich habe einen Film mit 36 Bildern drin oder in dem Fall zwei dabei oder ich habe eine Speicherkarte, die ich mit 2000 Bildern voll ballern kann. Das macht ja auch was mit einem, oder zumindest mit mir. Also
richtig.
Auch wenn ich schon relativ reduziert bin, was Digitalfotografie anbelangt, richtig, oft nur richtig. Einmal drauf drücke mittlerweile und nicht mehr fünf, aber trotzdem, das macht einen Unterschied.
Irgendwie. Also ich persönlich kann ja nicht sagen, was du jetzt mitnehmen sollst. Ich selber würde die Digitalen bevorzugen, weil ich mittlerweile analog, also oder im Moment noch analog mehr im sicheren Rahmen fotografiere. Ich mache schon mal gerne einen Fotowalk in Düsseldorf oder in Duisburg. Und wenn ich da eine Analoge mitnehme und die Bilder alle versemmel, dann fahre ich da nochmal hin.
Ja, aber mit der EOS R versemmelst du ja nicht. Mit der EOS 3. Das ist ja,
ich habe ja die 50E, die kann ich auch genauso einstellen. Und,
ach so, du hast ja auch eine EOS, ne?
Die ist dann auch, die Bilder sind dann ja auch, aber trotzdem, bei Film kann viel passieren. Da kann die Entwicklung in die Tonne gehen oder sonst was. Und wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr hinkomme, gehe ich momentan noch auf Sicherheit. Das kann sein, dass sich das ändert. Und da, wo ich mich sicher fühle und was ich wiederholen kann, da macht analog einfach ganz viel Freude. Ja,
dann wäre die Angst bei meinem Berater. Ne? Ich meine, ich erinnere an die Karibik, wo ich, oder Mittelamerika, wo ich da mit dem Zolltypen mich halb prügeln musste, damit er meine Filme da.
Ja.
Die Dame.
Genau.
Wo sie meine Filme da. Ja, ja, weißt du was? Du inspirierst mich, ich nehme analog.
Also, gut, dann habe ich dich ja überredet. Das genau, war dann jetzt also die Kontrainduktion.
Ich nehme die Delux und guck mal, was ich mit der EOS R mache, mit der EOS 3 mache. Mein Gott, diese ganzen Namen. Ne? Ja. Aber ich finde den Twist ganz gut. Nur die begrenzte Anzahl auch an Fotos dabei zu haben. Es ist Sonnenschein angesagt, ob das so kommt, werden wir sehen. Also logischerweise kein Film, sondern schwarz-weiß. Also ich, mal gucken.
Aber
ich,
du bist ja auch digital abgesichert durch die Delux. Ist ja nicht so, als hättest du jetzt nur analog dabei. Ne?
Ja.
Und zur Not hast du noch ein iPhone.
Stimmt.
Ja, für Storys und so.
Ja.
Okay, spannend. Okay. Wir sind übrigens bei einer Stunde 10, ihr Lieben.
Oh.
Habt ihr noch etwas, was ihr loswerden wollt, was noch fehlt zum Thema 28 mm, zum Thema Motivation, was auch immer?
Eine besondere Motivation. Nee, eigentlich denke ich.
Ich glaube auch. Ich werde auf jeden Fall berichten.
Können wir den berühmten Deckel darauf legen? Das ist vielleicht noch ein nettes Pferd. Wir waren ja mit Bremer und Groth in Köln 2 Tage und dann nochmal 1 Tag zur Wiedergutmachung nach Düsseldorf. Und in meiner Vorbereitung dazu habe ich gelesen, dass Deckel draufmachen in Köln eine besondere Bewandtnis hat.
Na klar.
Und zwar, wenn du kein Kölsch mehr haben willst, legst du einen Deckel oben aufs Glas, weil ansonsten bringt der Kellner dir so lange Bier nach, wenn es leer ist, bis der Deckel halt drauf liegt.
Ja.
Fand ich ganz spannend.
Haben die Düsseldorfer ein bisschen mit übernommen. Ich habe Praktikum, also in meiner Ausbildung gehört, ist das ein Praktikum dann? Ich weiß gar nicht. Also in meiner Ausbildungszeit gehört es dazu, in der Rettungsleitstelle zu sitzen. Und da habe ich 2 Anrufe von den Altstadtwirten mitbekommen. Und die haben nicht gesagt, der ist total betrunken oder so, wenn ein Gast mal irgendwie zusammengebrochen ist. Die haben gesagt, der hat einfach keinen Deckel drauf gemacht.
Ja, genau.
Das war so, Feuerwehr Düsseldorf. Ja, hallo, hier sind wir im, denke ich, irgendeine Brauerei aus. Hier liegt so ein junger Mann rum, der atmet noch, aber viel mehr geht da nicht. Der hat einfach keinen Deckel drauf gemacht. Da war für alle klar, okay, Rettungswagen, dies, das, jenes. Ich saß da als Azubi zwischen und sagte, Entschuldigung, kann mir das jemand erklären? Ich habe das mit dem Deckel einfach nicht verstanden. So. Ja, und das war genau die Story. Ja. Aber stimmt, das ist eigentlich ein Köln so. Ich weiß gar nicht, machen das die Düsseldorfer Brauser auch?
Habe ich da noch nicht erlebt
tatsächlich. Ich auch nicht.
Ich habe in Düsseldorf mal einen halben Hahn bestellt, bin fast rausgeflogen.
Oh ja, da muss man aufpassen.
Ich dachte, ich wäre voll im Wording irgendwie. Ich eine Stadt, weiter im Uri übrigens. Würdest du mich verarschen? Der ist richtig ausgerastet, der Typ. Ich denke, was ist denn jetzt mit ihm los?
Ja, aber das ist sein Job.
Das ist ein Käsebrötchen, Käsebrot, ne?
Ja, genau, ein halbes Roggenbrötchen mit einer Scheibe mitten altem Gouda, einer Scheibe Zwiebel und Senf.
Brötchen oder Brot?
Brötchen. Roggenbrötchen, halbes Roggenbrötchen.
Ja. Ich dachte Brot.
Nein. Nee. Brötchen, Röggelchen. Und dann eine richtig dicke Scheibe, mittelalten Gouda, so 5 mm aufwärts. Dann muss richtig, dass die Kiefermuskeln am Tag danach vom Durchbeißen wehtun und dann ist gut.
Ich glaube, ich will keinen halben haben. Ihr Lieben, vielen lieben Dank, schön, dass ihr da wart. Wir machen hier noch ein bisschen weiter, denke ich.
Und ja, klar.
Ich wünsche euch da draußen eine total schöne Woche. Wir hören uns wieder hier bei Fotografie to Loot alle 10 Tage, 10, 20, 30. Wir müssen das mal wiederholen. Ich glaube, wir droppen das zu selten. Ich habe schon ein paar Mal gefragt, die Frage bekommen, wann geht's denn weiter? So, weil sie, glaube ich, ja, dann haben wir irgendwie zufällig freitags gesendet und dann fragen sie am nächsten Freitag, warum kommt denn da keine Sendung? Und die machen immer nur, wie sie Lust haben. Nein, 10, 20, 30.
So. Und wir haben uns entgegen unserer sonstigen Konvention bisher akribisch daran gehalten.
Das ist
ein bisschen stolz auf uns.
Ja, das ist auch ziemlich cool. Ja.
Schulterklopfer.
Genau. So, Andreas, schöne Zeit. Grüß den Thomas, wenn sie's.
Genau.
Streite nicht so viel.
Morgen früh.
Morgen früh? Wieso morgen früh?
Ja, morgen früh aufnehmen.
Ach so. Ja, digital. Ich meine,
ja, wir sehen uns dann halt.
Ganz, ganz liebe Grüße. Wir sehen uns sowieso jeden Tag und ich labere dich ständig voll insofern. Bis gleich.
Bis gleich.
Eine schöne Zeit, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Winken.